Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Christian Röther. In den Informationen aus Religion und Gesellschaft stellen wir Ihnen gleich den Film Eternal You vor. Es geht da um das Weiterleben nach dem Tod, aber nicht durch den Glauben an ein Jenseits, sondern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Doch selbst wenn der Mensch nach dem Sterben zu einem digitalen Wesen werden sollte, der Körper muss nach wie vor bestattet werden. Und in der Bestattungskultur in Deutschland, da tut sich gerade ziemlich viel. Es kommen auch immer mehr Kolumbarien dazu, also Gebäude für Urnen. Ein besonders großes eröffnet heute in Lübeck, da schauen wir gleich schon mal vorbei. Und dann fragen wir noch, was wird aus dem Online-Magazin Kantara.de? Es will eine Brücke bauen in muslimische Welten, fürchtet jetzt aber um seine Zukunft. Ewiges Leben. Endlich ist es möglich, das versprechen zumindest Anbieter künstlicher Intelligenz. Bald schon könnten Tote digital weiterleben oder zumindest so etwas wie ihre Seele. Und dieses digitale Wesen, das hält dann Kontakt zu den Angehörigen. Das klingt irgendwie gruselig und nach ferner Zukunft. Es wird aber schon ausprobiert. Und wie genau, das zeigt ein neuer Dokumentarfilm, der heißt Eternal You, also ewiges Du, Untertitel Vom Ende der Endlichkeit. Der Film startet heute in deutschen Kinos und Wolfgang Martin Hamdorf stellt ihn vor.
In einer südkoreanischen TV-Show trifft eine Mutter ihre verstorbene Tochter im virtuellen Raum. Die Szene berührt und verstört. Die Mutter trägt eine VR-Brille und die dazugehörigen Handschuhe mit Sensoren. Sie versucht vergeblich, ihre Tochter in die Arme zu schließen, greift im Greenscreen-Studio ins Leere.
Ja, also diese Geschichte aus Südkorea, die hat uns sehr berührt. Das ist ja die Geschichte einer Mutter, die mit ansehen musste, wie ihre 7-jährige Tochter stirbt an einer seltenen Krankheit, nichts dagegen tun konnte und die seitdem ja jede Nacht verfolgt wird von Albträumen, in denen ihr ihre Tochter Vorwürfe macht, wie sie uns erzählt hat, daran, dass sie eben ihren Tod nicht verhindert habe.
Hilft künstliche Intelligenz beim Trauerprozess? Oder ist es eine besonders perfide Form elektronischen Entertainments? Im Film erzählt die Mutter, sie habe nach ihrer Begegnung im virtuellen Raum keine Albträume mehr gehabt. Die Tochter sei ganz aus ihren Träumen verschwunden. Moritz Riesewig ist einer der beiden Regisseure.
Ist das nur per se gut, dass sie jetzt gar keine eigenen Träume mehr hat von dem Mädchen? Denn die Version, die ihr da wieder begegnet ist in der virtuellen Realität, war eine Version des Mädchens, die ausschließlich positiv sein sollte. Also die EntwicklerInnen haben sich das richtig zum Ziel gesetzt, zu sagen, wir wollen jetzt nur positive Erinnerungen bei der Mutter erzeugen. Und ist das eigentlich die Weise, wie wir in Zukunft Menschen erinnern wollen, wie wir Menschen weiterleben lassen wollen, als so eine Art Disneyisierung der Toten?
Der Film erzählt aber auch von weniger schönen Erfahrungen mit dem digitalen Jenseits. Eine junge Frau chattet mit einem Chatbot, der ihren verstorbenen besten Freund verkörpert. Aber plötzlich wird das Gespräch seltsam. Er sei in der Hölle, schreibt die KI, und werde sie bald auch holen.
It was creepy. There were things that scared me.
Es war unheimlich. Manche Dinge haben mir Angst gemacht. Vieles davon wollte ich gar nicht hören. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich hatte auf etwas rein Positives gehofft und das war es nicht.
Aber woher kommt überhaupt das Bedürfnis, mit den Toten zu kommunizieren? Obwohl jeder weiß, dass es sich um digitale Maschinen handelt, die über gesammelte persönliche Daten funktionieren. Co-Regisseur Hans Block sieht als Ursache, dass vielen Menschen in hochentwickelten westlichen Gesellschaften eine Idee davon fehlt, was nach dem Tod kommt. Transzendente Obdachlosigkeit nennt er das.
Was wir festgestellt haben, ist, obwohl es immer mehr Menschen gibt, die kein Heilsversprechen mehr in klassischen Religionen finden und nicht an ein Leben nach dem Tod mit Gott im Himmel oder in der Hölle glauben, trotzdem damit nicht leben können, dass nach dem Tod gar nichts mehr ist. Also wir brauchen in irgendeiner Weise Trost, dass die Endlichkeit nicht so schmerzhaft ist, wie sie vielleicht ein trockener Atheist empfindet, sondern dass irgendwas noch weitergeht, was auch immer.
Diesen Trost sollen den Hinterbliebenen die Avatare der Verstorbenen bieten, mit denen sie sprechen können, als wären sie noch am Leben. Digitale Zwillinge mit einem Wesenskern, den Technologieunternehmen aus unzähligen Daten destillieren, sagt Moritz Riesewiek.
Dieser Wesenskern, der ist natürlich genau wieder das, was eigentlich schon tot zu sein schien, nämlich die Seele. Wir erleben also gerade so etwas wie die Renaissance der Seele, glauben wir, im Digitalen.
Die Seele in Zeiten ihrer digitalen Reproduzierbarkeit oder ihrer kommerziellen Verwertbarkeit. Längst haben KI-Entwickler Tod und Trauer entdeckt und versprechen Unsterblichkeit. Allerdings nur für die Hinterbliebenen.
Also Tod ist Tod. So viel kann man feststellen. Die Bots werden den physischen Tod nicht aufhalten. Aber ich würde es ein bisschen einschränken, nämlich es spendet schon Trost zu wissen, dass nach uns noch etwas bleibt. Etwas zu hinterlassen, vielleicht auch etwas für Kinder zu hinterlassen. Was ist, wenn ein Elternteil stirbt und man weiß, da sind zwei Kinder, die wachsen jetzt ohne mich auf. Können die vielleicht noch mit Avatar-Mama oder Avatar-Papa noch weiter im Gespräch bleiben? Es ist mittlerweile technisch möglich.
Denn die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz haben sich seit Fertigstellung ihres Dokumentarfilms Ende vergangenen Jahres unglaublich entwickelt. Und was im Film noch als primitiver Austausch von Textnachrichten begann, ist heute schon fast perfekte virtuelle Wirklichkeit. Die Entwicklung geht so schnell, dass ethische Fragen dabei auf der Strecke bleiben, sagt Hans Block. Es gehe um eine Vermarktung des Todes, deren Zielgruppe in erster Linie besonders verletzliche Menschen seien. Auf Seiten der Produktentwickler gäbe es hier nur wenig Sensibilität, stattdessen würde nur auf die Eigenverantwortung der Konsumenten verwiesen.
Ja, aber kann man sich so einfach machen? Es gibt eine Stelle in unserem Film, wo darüber gesprochen wird, dass ein Mensch mit suizidalen Tendenzen mit einem Chatbot gesprochen hat, in einem schwierigen Moment seines Lebens war und der Chatbot im Gegenteil nicht dazu aufforderte, eine Suizid-Hotline anzurufen, sich Hilfe zu holen, ihn sogar noch darin bestärkte, es doch schneller zu machen und unterstützt hat in diesem Vorhaben, was tatsächlich zum Tode dieses Menschen führte. Da ist eine gewaltige Machtposition und eine Gefahr in diesen Maschinen. Und wenn man da keine Regularien auch politisch hervorruft, das hoffen wir natürlich auch mit diesem Film, dass da eine Debatte auch in politischer Weise angeschoben wird, an bestimmten Stellen einfach Riegel vorzuschieben.
Auch weil die Produzenten immer mächtiger werden. Von den verspielten kleinen Start-up-Garagenwerkstätten hat sich das Geschäft zunehmend in die Hände der großen Technologiekonzerne verlagert. Das Spiel mit Gefühlen, Erinnerungen und Trauer ist Teil einer kapitalistischen Vermarktungsstrategie, sagt im Film die Soziologin Sherry Turkle vom Massachusetts Institute of Technology.
Alles das passiert in einer kapitalistischen Gesellschaft. Der Kapitalismus sagt, wir schaffen nicht nur neue Märkte, sondern neue Menschen. Wir können Geld mit diesen neuen Menschen machen. Die Frage ist, ob wir sagen, nein, das ist kein Weg für uns Menschen. Das ist ein leeres Versprechen. Wir werden herabgewürdigt.
Mit religiösen Heilsversprechen, mit transzendenten Visionen vom Leben nach dem Tod, haben die digitalen Erinnerungsmaschinen dann nur noch wenig zu tun. Es geht um das Geschäft mit den Gefühlen und um die digitale Selbstdarstellung nach dem Tode.
Wolfgang Martin Hamdorf über den Dokumentarfilm Eternal You vom Ende der Endlichkeit. Ab heute in den Kinos. Ein Kolumbarium, das ist wörtlich eigentlich ein Taubenschlag, von Columba, lateinisch die Taube. Kolumbarien sind aber auch ein Trend in der Bestattungskultur in Deutschland. Da sind dann keine Tauben zu Hause, sondern Urnen. Die werden angeordnet, ähnlich wie in einem Taubenschlag. Jede Urne bekommt ihre eigene Nische in der Wand. Und es gibt immer mehr solcher Kolumbarien in Deutschland. Oft entstehen sie in ehemaligen Kirchen oder in Mauern von Friedhöfen. In Lübeck eröffnet heute ein neues Kolumbarium, und zwar ein besonders großes. Da sollen tausende Urnen Platz haben, denn das Gebäude ist ein ehemaliger Kornspeicher. Der trägt den Namen Die Eiche. Unser Reporter Jörn Schaar hat sich dieses Kolumbarium angeschaut.
7 Stockwerke hoch erhebt sich der alte Kornspeicher an der Lübecker Untertrave. Gebaut hat ihn 1873 Thomas Johann Heinrich Mann, der Vater des Schriftstellers Thomas Mann. Ursprünglich besaß die Familie Mann 7 dieser Speicher. Die Eiche ist der letzte, der heute noch steht. Vor 11 Jahren haben ihn nach etlichen Besitzerwechseln die Produktmanagerin Peggy Morenz und der IT-Unternehmer Michael Angern gekauft und zunächst als Bürofläche genutzt, erzählt Michael Angern.
Aber ich habe dann in einem Seminar über alternative Bestattungsmethoden über eine anbrechende Blütezeit von Kolumbarien gehört. Und dieses Haus hat mich so in den Bann gezogen in dieser Zeit, dass ich sofort dieses Wort Kolumbarium mit diesem Speichergebäude verband.
Als Kolumbarium bezeichnet man ein meist oberirdisches Bauwerk, in dem Urnen beigesetzt werden. Oft gibt es sie in nicht mehr genutzten Kirchen oder als Mauern auf Friedhöfen. Die Umbauarbeiten des ehemaligen Kornspeichers haben mehrere Jahre gedauert. Unter anderem wurden dabei Teile der Decken vom Erdgeschoss bis zum dritten Boden geöffnet, sodass eine Art Basilika entstand. Zentraler Blickfang ist eine Lichtskulptur, erklärt Peggy Morenz.
Es handelt sich hierbei um 12.703 unglasierte Porzellanplättchen, die an 600 Fäden verknotet sind. Es ist ein beeindruckendes, wunderschönes Objekt, was sich nach oben hin optisch auflöst.
Im Erdgeschoss ist damit Raum auch für größere Trauerfeiern. Die Urnenkammern sind in den oberen Stockwerken. Über eine Holztreppe geht es zunächst in den sogenannten Spiegelsaal. Zwei Wände bestehen komplett aus unterschiedlich großen Türen der Urnenkammern. Ihre Oberflächen sollen in ihrer Gestaltung die Trave widerspiegeln, den Fluss direkt auf der anderen Straßenseite. Für diese Kammern hat Peggy Morenz sogar eigene Gefäße für die Asche der Verstorbenen designt, weil herkömmliche Urnen dort nicht hineinpassen.
Wir haben die normalen Größen 30 x 30 cm, da passt jede handelsübliche Urne rein, die man beim Bestatter erwerben kann. Und dann haben wir diese Fläche genommen und ein Kreuz reingesetzt und so ist ein Platz für 4 Urnen entstanden. Dafür haben wir eben unsere eigene Urne entwickelt. Die kleinen Grabfächer sind Einzelgräber, 15 x 15 cm und die großen Grabkammern, 30 x 30 cm, können mit einer oder auch mit 2 Urnen belegt werden.
Im Kolumbarium Die Eiche ist jeder Raum anders gestaltet. So gibt es auch Grabkammern mit einer vorgelagerten Vitrine, in denen Erinnerungsstücke oder kleine Kunstwerke an die Verstorbenen erinnern sollen.
Die Vorkammern sind inspiriert von den alten ägyptischen Gräbern, wo das Vorwerk drin war und die Lebensmittel, alles, was man eben brauchte für die letzte Reise. In diesen 20 Zentimetern können Dinge, die einem wichtig waren im Leben, gezeigt werden. Entweder bei einer Glasscheibe davor kann man die Dinge zeigen oder mit einer Holzplatte davor. Dann kann man die Dinge, die einem wichtig waren und die niemanden anderes interessieren sollte, nicht zeigen.
In einem Fach liegen ein Fläschchen und eine kleine Schale mit einem Tablettenmörser, die an ein Leben als Apotheker erinnern. In einem anderen sind Musiknoten ausgestellt. Die Erinnerungsstücke sollen zusammen mit Bildern und Skulpturen an den Wänden zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen, sagt Michael Angern.
Diese persönliche Erinnerung wird sich im Laufe der Zeit mit anderen persönlichen Erinnerungen dieses Hauses zu einem sogenannten kulturellen Gedächtnis verbinden. Der Begriff Gesamtkunstwerk, den hätten wir uns selber nie angemaßt, aber wir befinden uns hier tatsächlich in einem Ort, wo nicht nur Raumgestaltung, sondern eben auch die Gräber sich miteinander zu einem Gesamtkunstwerk verbinden.
Etwa 3.400 Urnen finden hier Platz. Peggy Morenz und Michael Angern sind Geschäftsführer. Als Träger fungiert die Heilsarmee, damit der Betrieb langfristig gesichert ist. Angehörige aller Weltanschauungen sollen hier ihre Toten bestatten können. Im Mai haben die ersten Trauerfeiern in der Eiche stattgefunden. Es sollte ein sanfter Start vor dem eigentlichen Eröffnungstermin werden, damit sich die Abläufe einspielen können. Weil es den beiden Betreibern ein Anliegen ist, Leben und Tod nicht voneinander zu trennen, gibt es in ihrem Kolumbarium auch Kultur, Lesungen etwa oder zuletzt eine Veranstaltungsreihe des Lübecker Musiktheaters. Letzte Lieder heißt das Stück, das mehrmals in der Eiche aufgeführt wurde. Der Autor hat in Palliativstationen und in Hospizen mit Menschen gesprochen, über ihr Leben und wie Musik sie geprägt hat. Daraus sind die Texte und die Lieder entstanden, die an mehreren Terminen für volles Haus gesorgt haben. Das Publikum war ganz angetan von dem, was aus dem alten Kornspeicher geworden ist.
Also ich finde es einen sehr ästhetischen Raum und ich finde einen sehr beruhigenden Raum und ich finde es einfach schön, dass es so für das Sterben und den Tod einen schön hergerichteten Raum gibt.
Also es hat beides. Es ist auch ein sehr lebendiger Ort und das ist ja etwas, was hier kultiviert wird, dass also hier eben solche Veranstaltungen stattfinden und dass eher Leben stattfindet.
Hier kommt man an einen Ort, wo man bei sich sein kann und das finde ich sehr angenehm.
Und auch religionspädagogische Fortbildungen finden in der Eiche statt. Diana Schlüter-Beck vom Pädagogisch-Theologischen Institut der Nordkirche bietet dort Seminare für evangelische Religionslehrkräfte an.
Eine Festlegung, was man so im Hinterkopf hat, also die Kirche denkt an Gottesacker oder ähnliches, sowas ist ja nicht mehr heute und da gibt es ja auch keine Richtlinien für. Aus dem Bereich der Religionspädagogik ist es ein sehr breites Feld und ein sehr interessantes Feld, gerade über Friedhöfe den Tod eigentlich aus der Tabuzone zu holen. Da machen wir uns nichts vor, gerade im Bereich des Schulunterrichtes ist es nach wie vor ein Tabuthema.
Ein Kolumbarium als Lernort und vor allem natürlich als Ort für Asche und Urnen. Aus Lübeck berichtete unser Landeskorrespondent für Schleswig-Holstein, Jörn Schaar. Das Wort Kantara ist arabisch und bedeutet Brücke. Kantara.de, so heißt ein Online-Magazin, das will genau das sein, eine Brücke, und zwar eine Brücke zwischen muslimischen Welten und Lebensrealitäten und westlichen Debatten und Kulturen. Auf Kantara.de erscheinen Beiträge zu ganz unterschiedlichen Themen, von Musik bis zur Frauenbewegung in islamisch geprägten Gesellschaften. Und gerade geht es auch viel um den Krieg in Gaza. Doch die Redaktion fürchtet um die Zukunft des Online-Magazins. Das wird gefördert durch das Auswärtige Amt und arbeitet unter dem Dach der Deutschen Welle. Bisher zumindest. Doch das soll sich ändern. Die Förderung durch das Auswärtige Amt soll bleiben, allerdings dann unter dem Dach des Instituts für Auslandsbeziehungen. Warum sorgt sich die Redaktion jetzt um ihre Unabhängigkeit? Der Frage ist Michael Mayer nachgegangen.
Frauen für den Frieden, wie Frauen auf israelischer und palästinensischer Seite sich um Frieden bemühen. Oder die aktuellen Vorgänge im Iran sind Themen des Online-Magazins Kantara.de. Nicht auf Breaking News hin ausgerichtet, sondern differenzierte Texte und Analysen für westliche Leser und Leserinnen, die mehr über den muslimischen Teil der Welt erfahren möchten. Mehrere Islamwissenschaftler sagten auf Anfrage des Deutschlandfunks, dass sie das Magazin durchaus gut gemacht finden, jedoch nicht so oft lesen und daher sich nicht im Interview dazu äußern möchten. Kantara.de besteht bereits seit 2003 und arbeitete bislang unabhängig unter dem Dach der Deutschen Welle. Doch nun soll es ab Juli zum Institut für Auslandsbeziehungen, kurz IFA, wechseln. Daraufhin trat die Redaktion geschlossen zurück, wirksam zu Ende Juni. Claudia Mende, langjährige Redakteurin und Autorin bei Kantara.de, sagt, dies sei eine notwendige Konsequenz.
Weil wir im Wesentlichen zwei Befürchtungen haben. Das eine ist, dass das IFA keinen staatsfernen, unabhängigen Journalismus garantieren kann, weil es ganz klar eigentlich eine Unterorganisation des Auswärtigen Amtes ist, eine Art Kulturbehörde, die im Auftrag des Auswärtigen Amtes Kulturprojekte umsetzt, was ja auch seine Berechtigung hat, aber das IFA macht keinen politischen Journalismus, wie wir den machen. Und wir sehen nicht, dass Kantara beim IFA halt umgesetzt werden kann als unabhängiges, staatsfernes, kritisches Medium.
Ein anderes Problem sei, so erklärt es Claudia Mende, dass die zahlreichen Texte des Archivs, von denen viele durchaus noch lesenswert und aktuell sind, nur in der jetzigen Konstruktion bei der Deutschen Welle abgegolten sind. Auch Fotos von Agenturen wie Reuters, AP und so weiter sind betroffen. Daher müsste man, sollte Kantara.de zum Institut für Auslandsbeziehungen wechseln, all diese Rechte nachverhandeln. Und das würde zusätzliche Kosten verursachen. Was das IFA aber nicht vorhabe, berichtet Claudia Mende.
Diese Frage der Rechte betrifft wirklich einen Großteil, wahrscheinlich mehr als zwei Drittel sogar. Diese Texte, ein Fundus an Wissen, Informationen, der über die letzten 20 Jahre angewachsen ist, über den Nahen Osten, über den Mittleren Osten, die Region, all das würde, so wie uns gesagt wurde, vom IFA einfach abgeschaltet. Das heißt, es stünde der Öffentlichkeit nicht mehr zur Verfügung. Und das, muss ich sagen, wäre wirklich ein gravierender Einschnitt, eine Verschwendung von Wissen und Ressourcen.
Nun stellt sich die Frage, warum das Auswärtige Amt, das die Arbeit von Kantara.de mit einer sechsstelligen Summe pro Jahr fördert, überhaupt den Plan hat, die Redaktion weg von der Deutschen Welle hin zum IFA zu überführen. Vom Auswärtigen Amt kommt auf Anfrage des Deutschlandfunks nur eine allgemein gehaltene Antwort. Kantara.de habe einen wichtigen Beitrag zum, Zitat, Dialog und zur Versachlichung von Debatten zwischen europäisch und islamisch geprägten Gesellschaften geleistet. Man wolle das Projekt fortsetzen.
Hierfür bietet eine Überführung des Projekts zum IFA, welches das Auswärtige Amt institutionell fördert, die richtigen Rahmenbedingungen. Die Verknüpfung der wissenschaftlichen Expertise des IFA mit dem Portal ist eine hilfreiche Neuerung, die es Kantara mittelfristig erlauben wird, seine Reichweite zu vergrößern. Wir werden beim IFA genauso wenig Einfluss nehmen wie bei der Deutschen Welle.
Dennoch stehe der Verdacht im Raum, dass die Redaktion von Kantara.de näher ans Auswärtige Amt herangeführt werden soll. Allerdings, so Claudia Mendel, habe es in den vergangenen Jahren keinen Fall gegeben, in dem ein Text besonderen Ärger oder Kritik ausgelöst habe. Die Intentionen, warum man die Redaktion nun zum IFA verlagern will, seien weiterhin unklar, zumal es bislang auch kein klärendes Gespräch mit dem Auswärtigen Amt gegeben habe. Das Institut für Auslandsbeziehungen will sich dem Deutschlandfunk gegenüber ebenfalls nur schriftlich äußern. Zur Frage der Unabhängigkeit schreibt die Pressestelle des IFA:
Als autonome Mittlerorganisation der auswärtigen Kultur- und Gesellschaftspolitik ist das IFA selbstständig auf der Grundlage der Satzung und des Rahmenvertrags mit der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Auswärtige Amt, tätig. Das IFA ist bei der Ausführung seiner Aufgaben und dem Einsatz der Haushaltsmittel nicht weisungsgebunden. Auf die inhaltliche Ausgestaltung wird von staatlicher Seite keinerlei Einfluss genommen. Das gilt für die wissenschaftliche, künstlerische und insbesondere auch für die journalistische Arbeit am IFA.
Doch wie geht es nun weiter? Das Institut für Auslandsbeziehungen bemühe sich jedenfalls, im Rahmen der Rechteklärung so viele Artikel wie möglich auf Kantara.de zu sichern, heißt es weiter von der Pressestelle. Ob die alte Redaktion sich von diesen Bemühungen überzeugen lässt, weiterzumachen, ist derzeit noch unklar.
Berichtet Michael Meyer. Und gerade haben Autorinnen und Autoren von Kantara.de sich in einem offenen Brief an Außenministerin Baerbock gewandt, um das Online-Magazin in seiner jetzigen Form zu erhalten. Islamistischer Terrorismus. Die Gefahr von Anschlägen in Deutschland wächst laut dem aktuellen Verfassungsschutzbericht, weil Gruppen und Einzelpersonen meinen, sie würden einen Dschihad führen. Dschihad, schon allein das Wort kann Menschen Angst machen. Und genau das wollen Dschihadisten ja auch erreichen in ihrem vermeintlichen heiligen Krieg für den Islam. Dabei bedeutet das Wort Dschihad nicht nur Kampf, sondern auch Anstrengung, ein Bemühen um den Glauben, um ein gottgefälliges Leben. Für die allermeisten Musliminnen und Muslime hat das nichts mit einem blutigen Kampf zu tun, aber Dschihadisten sehen das eben anders, sagt der Islamwissenschaftler Guido Steinberg.
Ja, die Dschihadisten sind ganz, ganz klar der Überzeugung, dass ihre Interpretation des Dschihad die einzig richtige ist und dass der große Dschihad, das Streben danach, möglichst gottgefällig zu handeln, eigentlich nur eine Nebenbedeutung ist und vielleicht überhaupt keine Bedeutung hat. Und an diesem Beispiel schon zeigt sich, dass die Dschihadisten keine Mehrheitspositionen einnehmen. Es handelt sich bei ihnen immer um verhältnismäßig kleine Gruppierungen, die unter den Muslimen der Welt natürlich überhaupt nicht in der Lage sind, Mehrheiten zu gewinnen. Deswegen müssen sie ja kämpfen. Wahlen können sie nicht gewinnen, die Massen können sie nicht überzeugen und deswegen sind sie auch oft sektenartig organisiert.
Um dschihadistische Ideologien und wie sie sich historisch entwickelt haben, geht es in der neuesten Folge des Deutschlandfunk-Podcasts Der Rest ist Geschichte. Die finden Sie ab heute Nachmittag in der Deutschlandfunk-App und die hören Sie morgen am Freitag auch im Radio um 19.15 Uhr. Mit diesem Programmtipp endet Tag für heute. Die Redaktion hatte Luisa Mayer, Moderation Christian Röther. Nach den Nachrichten gibt es hier im Deutschlandfunk die Sendung Marktplatz, heute mit Sandra Pfister und dem Thema Nervenschonend Geld anlegen. Schön, dass Sie dabei sind.